Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Die Anti-Gorleben-Proteste Ende der 70er Jahre waren einer der Meilensteine der Anti-Atomkraft-Bewegung in Deutschland. Sie richteten sich gegen ein geplantes nukleares Entsorgungszentrum, das unter anderem eine Wiederaufbereitungsanlage und ein Atommülllager vorsah. Aber bald ging es um mehr. Das ursprünglich dünn besiedelte Wendland wurde zum Sammelpunkt einer neuen Protestkultur. Wie sehr die Gorleben-Bewegung damit die politische Kultur in Deutschland veränderte, ist Thema einer Ausstellung im Historischen Museum in Hannover, die diese Woche eröffnet wurde. Ein Beitrag von Dietrich Mohaupt.
Soll leben, lasst uns mit Gift und Müll in Ruhe. Soll leben, tun wir was dazu.
31. März 1979. Der Klagesmarkt in Hannover ist Schauplatz für die bis dahin größte gewaltfreie Protestaktion in der Bundesrepublik. Mehr als 100.000 waren gekommen. Der damals 25-jährige Landwirt Heinrich Pothmer sprach ihnen aus der Seele, als er sich direkt an Niedersachsens Ministerpräsident Ernst Albrecht wandte.
Wir kämpfen heute hier für unseren Landkreis, für unsere Höfe, für unsere Gesundheit und letztlich für unser Leben. Wir wollen nichts kaputt machen, aber wir wehren uns mit aller Entschiedenheit dagegen, dass bei uns alles kaputt gemacht werden soll. Mein lieber Herr Albrecht, wie wollt ihr einen Schied nicht haben? Nicht bei uns und auch nicht anderswo. Niemals!
7 Tage zuvor hatte sich der Gorleben-Trek in Gedelitz im Wendland in Bewegung gesetzt. Mit Fahrrädern und Pferdewagen, teils auch zu Fuß und mit rund 350 Traktoren ging es Richtung Hannover.
Du musst vorne fahren. Als nächster fahre ich.
Nee, ganz schön will ich auch nicht fahren.
Wer fährt ganz vorne?
Dann einer ganz vorne mit dem anderen.
Aber nicht so schnell, du!
Nicht zuletzt der Zwischenfall am 28. März 1979 im Atomkraftwerk Three Mile Island bei Harrisburg in den USA, bei dem es zu einer partiellen Kernschmelze gekommen war, brachte der Aktion massiven Zulauf. Mittendrin war damals auch Monika Tiedtke, die sich als Studentin in Berlin schon gegen Atomkraft engagiert hatte und das nicht erst seit Ernst Albrecht im Februar 1977 die Pläne für das nukleare Entsorgungszentrum Gorleben samt Wiederaufarbeitungsanlage, Brennelementefabrik und Atommüllendlager verkündet hatte.
Also ich war in Berlin natürlich auch in verschiedenen Anti-AKW-Gruppen und dann gab es ein Jahr nach Standortbenennung 1978 ein Sommercamp hier in Gorleben und da bin ich dann hingefahren und hatte das erste Mal Kontakt im Wendland zu dem Widerstand hier.
Heute bewirtschaftet sie zusammen mit ihrem Mann einen Biohof in der kleinen Ortschaft Trebel. Dass sie damals im Wendland hängen geblieben sei, das habe auch mit dem legendären Gorleben-Trek zu tun, erzählt sie.
Ich glaube, das war die Initialzündung für diesen dauerhaft und intensiven Widerstand hier in Lüchow-Dannenberg, dass man einfach gemerkt hat, wir fahren damit schon ein paar hundert Trecker nach Hannover und es kommen dann Tausende und Abertausende von Leuten zusammen, aber es geht weiter. Es ist nicht damit, dass wir wieder nach Hause fahren, zu Ende und hat einmal so einen Paukenschlag gegeben, sondern es ist wirklich weitergegangen und man kann was erreichen.
Dieser Begriff Initialzündung, der findet sich auch in der Projektbeschreibung für die Ausstellung im Historischen Museum in Hannover wieder. Die Ausstellung präsentiert zahlreiche Fotos, Ton- und Filmdokumente, Zeitzeugenberichte und ganz persönliche Erinnerungsstücke. Damit wolle man aber nicht die historischen Abläufe des Treks dokumentieren, betont Jenny Hagemann, die für das Institut für Didaktik der Demokratie der Leibniz-Universität Hannover an der Ausstellung mitgearbeitet hat. Im Vordergrund stand vielmehr die Frage:
Wie kann demokratische Teilhabe funktionieren? Dafür ist ja der Trek schon so ein sehr signifikantes Beispiel, auf welche verschiedenen Arten Menschen an Demokratie teilhaben können und partizipieren können, außerhalb von so institutionalisierten Strukturen wie Parteisystemen oder Ähnlichem.
Der Gorleben-Trek ist eben nicht der Anfang der Anti-Atom-Bewegung in Deutschland, die gab es schon vorher. Aber mit diesem Trek habe sie ein ganz eigenes Selbstverständnis, eine ganz eigene Identität als Protestbewegung und darüber hinaus als soziale Bewegung entwickelt.
Also soziale Bewegungen brauchen ja unter anderem auch so eine kohärente kollektive Identität, die sie ihren Mitgliedern anbieten können. Und bei der Anti-Atom-Bewegung ist da halt so ein ganz zentraler Moment dieser zivile Ungehorsam bzw. diese gewaltfreien Proteste. Und das ist schon was beim Trek mehr oder weniger losging.
Man kann damit etwas erreichen. Beleg dafür war das Eingeständnis von Ministerpräsident Albrecht wenige Wochen nach dem Treck.
Obwohl es gesetzlich möglich wäre, hält die Landesregierung es nicht für richtig, eine Wiederaufarbeitungsanlage zu bauen, solange es nicht gelungen ist, breite Schichten der Bevölkerung von der Notwendigkeit und sicherheitstechnischen Vertretbarkeit der Anlage zu überzeugen.
Die Wiederaufarbeitungsanlage war damit vom Tisch, aber nicht die Pläne für das Atommüllendlager im Gorlebener Salzstock. Deshalb gingen auch der Protest und der zivile Ungehorsam weiter. 1980 zum Beispiel mit der Besetzung der Erkundungsbohrstelle 1004 im Wald bei Gorleben, wo einen Monat lang die Republik Freies Wendland als Gegenentwurf zur Bundesrepublik stand. Oder später in den 1990er und Anfang der 2000er Jahre mit den vielfältigen bunten und überwiegend gewaltfreien Protesten gegen die Castortransporte in das Zwischenlager Gorleben. Aus dem Gorleben-Treck ist tatsächlich eine ganz eigene soziale Bewegung entstanden, betont auch Wolf-Rüdiger Marunde vom Vorstand der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg. Ein Schulterschluss von Bauern, Bürgern und Freaks sei damals zustande gekommen, der sich über den eigentlichen Protest hinaus in der Region ausgewirkt habe.
Diese ganze Bewegung, die hat auch dazu geführt, dass das Wendland, die ganze Region, sich verändert hat. Sie hat eine ganz eigene Identität gewonnen, kulturell, politisch, sozial. Daran möchten wir auch gerne erinnern. Wie ist das Wendland zu dem geworden, was es jetzt heute ist?
Genau das soll eine zweite Ausstellung tun, die am 31. März im Kreishaus in Lüchow eröffnet wird. Sie soll die Entwicklung des Wendlands nachzeichnen, von einem verschlafenen und erzkonservativen Landkreis hin zu einer Region mit einer kreativen Protestkultur, mit viel ökologischer Landwirtschaft, die auch Anziehungspunkt für Künstler und Intellektuelle geworden ist. Sie tut das aus der sehr persönlichen Perspektive von Menschen, die schon damals dabei waren oder heute fortsetzen, was die Alten begonnen haben. Und sie belegt, dass der Protest gegen Atomkraft im Wendland heute noch genauso lebendig ist wie vor 40 Jahren. Gorleben gelte schließlich bei der aktuellen Suche nach einem Standort für ein Atommüllendlager noch immer als Option. Da könne Aufgeben keine Alternative sein, meint Monika Tietke.
Nein, das auf keinen Fall. Also ich habe mal irgendwo gesagt, notfalls ketten wir uns auch an unseren Rollator an. Uns ist so klar, in welche große Sackgasse wir da hineinlaufen und auch in welche Gefahr, dass man da einfach nicht jetzt sagen kann, mit dem Wissen, was man hat, nach mir die Sintflut. Das würde ich persönlich jedenfalls nicht aushalten können.
Trecker nach Hannover. Die Gorleben-Proteste vor 40 Jahren. Die Ausstellung im Historischen Museum in Hannover ist noch bis zum 28. Juli zu sehen.